Natürlich, es kann einmal sein, die Eltern. Und wo haben die Eltern die denn her? Natürlich von ihren Eltern wieder. Und die wieder von ihren Eltern. Und manchmal haben sich so gewisse Dinge eingeschlichen in manche Auffassungen. Und manchmal erzählen auch die Eltern einem irgendwelche Dinge, von denen sie selber gar nicht glauben, dass sie wahr sind. Zum Beispiel, haben eure Eltern zu euch mal gesagt, wenn du deinen Teller nicht aufisst, gibt es morgen kein gutes Wetter. Ja, stimmt denn das oder stimmt das nicht? Natürlich stimmt das nicht. Das ist ein, und es ist, wenn man das glaubt, das ist höchstens ein Aberglaube, ja? Dann was hat mein Teller mit dem Wetter zu tun, ja? Und wenn mein Nachbar aufisst und ich esse nicht auf, was soll das Wetter dann machen? Kann sich dann entscheiden, ne? Natürlich, also es gibt aber viele Dinge, die die Eltern vielleicht im Spaß sagen oder auch sonst vielleicht auch im Ernst sagen, die aber trotzdem auch nicht wahr sind, genau wie dieser Satz nicht. Es kann auch sein, dass unsere Freunde uns manche Dinge sagen, dass unsere Freunde uns beeinflussen. Deswegen, Freunde sind ganz wichtig, welche Freunde wir haben. Jemand sagte einmal, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Das gilt besonders für Jugendliche. Jugendliche sollten nicht einfach nur sagen, okay, wer gerade in der Nachbarschaft wohnt, das sind meine Freunde, sondern gerade Kinder sollten ihre Freunde, und wenn die Kinder klein sind, sollten die Eltern mit den Kindern zusammen die Freunde bewusst auswählen. Warum? Weil wenn die Kinder dann älter werden, in die Pubertät kommen, so zwischen 13 und 18, dann gelten die Eltern nicht mehr so viel. Die müssen sich auch von den Eltern ja loslösen in irgendeiner Form. Und dann haben die Freunde mehr Einfluss auf die Kinder als die Eltern. Und wenn sie dann Freunde haben, die sie negativ beeinflussen, dann kann das manchmal sehr schief ausgehen. Ja. Natürlich auch unsere Kultur. Unsere Kultur, in der wir leben. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, in der Bibel finden wir manche Dinge, da haben wir manchmal andere Kulturen, andere Hintergründe. Und da sind manchmal Dinge gelaufen und Dinge sind passiert, die wir heute schwer verstehen können. Zum Beispiel, warum hat David 6 oder 7 oder 8 Frauen gehabt? Und da steht, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also wenn jemand heute 8 Frauen hätte, ich weiß nicht, wie lange der noch in der Gemeinde wäre. Oder wie schnell er auch vom Gericht landen würde, weil das in Deutschland verboten ist. Heute haben sie höchstens 8 Frauen hintereinander, aber nicht gleichzeitig. Aber die Frage war, warum war das damals so? Und sein Sohn Salomo hat, ja, der war mit 8 nicht zufrieden. Ja. Der hat ein paar 100 gehabt, bis zu 1000 Frauen. Ja. Das heißt, das waren Werte. Er hat nach Werten gelebt, das waren eigentlich Lügen. Gott hat das nicht gewollt. Es war nicht Gottes Absicht. Gottes Wahrheit sagt, ein Mann und eine Frau. So hat er sie geschaffen. Und es war eine Zeit damals gewesen, wo die Kultur ihnen manche Dinge vorgegeben hat und sie haben das so geglaubt und gemacht. Das war nicht gut. Aber Gott hat trotzdem, auch wenn es Gottes nicht Gottes Wille war, Gott hat es trotzdem zugelassen. Es gibt auch manche Lügen, die auch unsere Kirche uns sagen. Hat die Kirche immer recht? Wenn das so wäre, dann müssten ja alle Kirchen das Gleiche glauben, ne? Und da die Kirchen auch jeder was anderes sagt, ist es ganz klar, dass irgendwelche Kirchen auch irgendwas Falsches sagen. Und gerade im Mittelalter war es so, dass die Kirche nicht das gesagt hat, was Wahrheit ist, sondern um ihre Macht zu behalten. Dankeschön. Deswegen auch Dinge, die eine Kirche sagt, muss man hinterfragen. Warum? Nicht die Kirche gibt das Heil, sondern die Bibel. Die Bibel ist die Grundlage für unseren Glauben. Wir müssen alles, was gesagt wird, alles, was gepredigt wird, alles, was ein Pastor sagt, was die Kirche sagt, müssen wir alles an der Bibel prüfen, weil die Bibel der Maßstab ist. Hier sagt Gott uns, was Wahrheit ist. Jesus sagt in der Bibel, er spricht von 2 Dingen, die Wahrheit sind. Und Wahrheit ist hier das Gegenteil von Lügen, Lügen, die wir glauben. Und er sagt zuerst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist die Wahrheit, weil er Gott ist. Und Gott ist immer nur Wahrheit. Und alle Wahrheit kommt von Gott und ist in Gott und durch Gott. Aber er sagt auch, dein Wort ist die Wahrheit. Damit meint er die Bibel. Gottes Wort, das geschriebene und das gesprochene Wort, ist Wahrheit. Weil hier das drinsteht, was Gott uns sagt. Die Lehren, die Jesus gelehrt hat, das ist Wahrheit. Aber es gibt jetzt eine Wahrheit, sagen wir mal, eine theologische Wahrheit, eine biblische Wahrheit von biblischen Lehren, was ja in der Bibel drin steht. Es gibt aber auch Wahrheit in unserem persönlichen Leben. In der heutigen Gesellschaft wird die Wahrheit nicht mehr sehr geschätzt. Warum nicht? In der heutigen Zeit der Postmodernen sagt man, jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder kann glauben, was er will. Und alle Wahrheiten sind gleich wichtig und gleichwertig und gleich nebeneinander stehend. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit, der zum ewigen Leben führt, durch Jesus Christus. Aber wenn wir sagen, okay, wir wollen die biblische Wahrheit festhalten und hochhalten, wir wollen sie finden und wollen sie ausleben, dann heißt es aber auch, dass wir auch die Wahrheit für unser persönliches Leben leben wollen. Und das ist eigentlich, man könnte auch sagen, die Wahrhaftigkeit. Dass wir auch in unserem Leben nach Prinzipien leben, die wahr sind, die gut sind, die richtig sind. Wahrheit ist die Wirklichkeit, wie sie ist und nicht, wie sie zu sein scheint. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum wird die Wahrheit uns frei machen? Die Wahrheit erkennen bedeutet, dass wir Jesus erkennen und dass wir Gottes Wort erkennen. Und dass, wenn wir Jesus erkennen, dann werden wir frei. Wahrheit befreit uns vor Lügen, vor Gebundenheit, vor Süchten, vor Problemen in unserem Leben. Die meisten Christen, die Probleme mit ihrem Christsein haben, haben deswegen Probleme mit ihrem Christsein, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Und wenn ich ein falsches Gottesbild habe, dann habe ich auch falsche Prinzipien, nach denen ich lebe. Zum Beispiel, manche Christen glauben, dass Gott ein strenger Gott ist, der gerecht ist und überall nur auf das schaut, was Menschen falsch machen und sie deswegen bestraft. Und wenn ich so ein Gottesbild habe, dann werde ich immer nur Angst vor Gott haben. Und dann werde ich immer nur überlegen, was mache ich jetzt wieder falsch? Und dann werde ich auch überlegen, wenn es mir jetzt schlecht geht, hat Gott mich wieder gestraft, was habe ich falsch gemacht, dass Gott mich gestraft hat. Das sind alles Überlegungen, die daraus folgen, die aber alle falsch sind. Oder es gibt manche Menschen, die glauben, Gott ist ein liebender Gott, der aber ja, eigentlich eine falsche Liebe hat. Ein liebender Gott, der überall ein Auge zudrückt. Und der alle Menschen einfach so leben lässt, wie sie sind, am Ende doch alle annimmt. Und wer so glaubt, der wird auch leben, wie er möchte. Der wird sagen, naja, wenn am Ende doch alle gerettet werden, dann kann ich auch leben, wie ich will. Und dann geht das Leben auch wieder schief. Weil unser eigener Lebensentwurf nicht immer das ist, was gut für uns ist. Die Wahrheit macht uns frei. Wenn wir Gott erkennen, wie er ist, wird unser Leben frei werden. Wir werden zu dem, was Gott für uns gedacht hat, vorgesehen hat. Gott hat uns geschaffen und er weiß auch, was für uns gut ist, wie unser Leben gelingen kann. Ich habe mal einige Lebenslügen hier aufgeführt. Wir werden jetzt nicht alle von denen besprechen, aber einige von denen. Zum Beispiel, ich muss perfekt sein. Oder, alle müssen mich lieb haben. Oder, es ist leichter, Problemen auszuweichen, als sich ihnen zu stellen. Das sind alles Lebenslügen. Oder, ich kann nicht glücklich sein, wenn nicht alles nach meinen Vorstellungen geht. Oder, mein Unglücklichsein hat äußere Ursachen. Oder man kann alles haben. Oder man ist nur so viel wert wie seine Leistung. Unsere heutige Gesellschaft ist sehr stark leistungsorientiert. Und wer viel leistet, ist viel wert. Das Leben sollte leicht sein. Das sind alles Lebenslügen. Oder das Leben sollte fair sein. Wir haben doch ein ausgesprochen starkes Gerechtigkeitsempfinden, oder? Vor allem die Kinder haben das. Also wenn in einer Familie mehrere Kinder sind und die haben sich gestritten und dann kommt die Mutter dazu und sagt, wer war es? Und dann, wenn der Falsche bestraft wird, dann wird aber protestiert. Das war ich gar nicht, das war der andere. Ja. Kinder haben sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Und die Erwachsenen manchmal auch noch. Man sollte nicht auf etwas warten müssen, was man möchte. Die Menschen sind im Grunde gut. Das sind alles Lebenslügen. Mein Ehepartner ist an meinem Eheproblem schuld. Da muss ich kurz eine Geschichte erzählen. wenn ich so Eheseelsorge habe, dann kommt es manchmal vor, dass die Ehepartner erstmal getrennt mit mir reden, weil das zu schwierige Situation ist. Und dann erzählen sie mir eben ihre Probleme und ihre ganzen Dinge, die so vorgefallen sind. Und beide erzählen das Gleiche, nur von ihrer Seite jeweils. Und wenn ich mit dem Ersten gesprochen habe, denke ich meistens, ach, was ist der andere doch für ein schlechter Mensch? Und wenn ich mit dem Zweiten gesprochen habe, dann denke ich, naja, so schlecht ist er doch nicht. Ne? Der Erste ist auch nicht so. Also man sollte sich nie ein Bild machen von einer Situation, wenn man nur eine Seite gehört hat. Das habe ich daraus gelernt. Aber noch etwas anderes. Und meistens erzählen sie natürlich all die Fehler des Partners, was der alles falsch gemacht hat. Und dann frage ich, ja und wo hast du denn auch Sachen falsch gemacht? Ach, der andere hat doch viel mehr. Und dann wird die Frage einfach übergangen. Und dann sage ich, ja und wo hast du Fehler gemacht? Und dann schlage ich meistens was vor. Vielleicht hast du 2% auch Schuld? Und sagen, naja, 2% vielleicht schon. Ach, aber 98% hat der andere. Und dann stelle ich eine entscheidende Frage. Dann frage ich, hast du dich für deine 2% schon entschuldigt? Aber der andere hat doch viel mehr gemacht, der muss doch zuerst kommen, der hat doch. Dann sage ich, was der andere gemacht hat, das spielt für dich keine Rolle. Gott wird dich am Ende fragen, hast du dich für deine Fehler, die du gemacht hast, entschuldigt? Und meine Erfahrung ist, wenn beide sich für ihre 2% entschuldigen, dann ist meistens alles wieder gut. Denn 2% und 2% sind am Ende 100%. Ja. Auf jeden Fall nach der subjektiven Wahrnehmung. Auf jeden Fall, wenn man denkt, mein Ehepartner ist an meinen Eheproblemen schuld, das ist auch eine Lebenslüge. Wenn es mit unserer Ehe nicht so schwierig ist, passen wir wohl nicht zusammen. Oder mein Ehepartner sollte alle meine Bedürfnisse erfüllen. Alles Lebenslügen. Mein Ehepartner ist mir etwas schuldig für das, was ich für ihn getan habe. Da wird damit aufgerechnet, ne? Was habe ich denn für dich gemacht? Oder ich sollte meine Persönlichkeit nicht verändern müssen, um meine Ehe zu verbessern. Oder mein Ehepartner sollte so sein wie ich. Am besten sollte alle Menschen so sein wie ich. Wäre doch, ich denke, jetzt keine Probleme in der Welt, oder? Ich glaube, das funktioniert auch nicht so ganz. Es bleibt doch immer alles beim Alten. Gottes Liebe kann man sich verdienen. Alles Lebenslügen. Und manchmal ist es sogar so, dass wir vielleicht, wenn uns jemand das sagt, dann sagen wir, das ist falsch, das stimmt. Aber dass wir doch manchmal in unserem Inneren doch nach manchen dieser Dinge leben. Und wir merken das gar nicht. Oder Gott hasst die Sünde und den Sünder. Das stimmt auch nicht. Gott wird mich vor allem Übel bewahren. Das ist auch eine Lebenslüge. Es ist Christenpflicht, alle Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Oder Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Alles Lebenslügen. Man könnte die Liste noch entsprechend fortsetzen. Ich möchte mit euch jetzt heute Abend 6 Lebenslügen anschauen. Und dann ein bisschen die Hintergründe anschauen und dann schauen, wie wir dem die Wahrheit entgegensetzen können. Erstens, ich muss perfekt sein. Zweitens, du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Drittens, können Gefühle Sünde sein. Viertens, wenn ich etwas fühle, muss es wahr sein. Fünftens, Gottes Ordnung schränkt mich zu sehr ein. Und sechstens, darf ich Heilsgewissheit haben. Das sind 6 Punkte, die, denke ich, für unser persönliches Wohlbefinden, gerade die ersten 4, und dann auch unser geistliches Wohlbefinden ganz wichtig sind. Zum Ersten. Ich muss perfekt sein. Man sagt sich vielleicht, ich kann mich selbst nicht annehmen, solange ich nicht vollkommen bin. Und hier ist es oftmals so, dass Christen, die es ernst nehmen im Glauben, mehr Probleme haben als andere Menschen. Warum? Weil die Bibel ja sagt, wir sollen ja die Vollkommenheit anstreben. Das ist ja das, was Gott für uns eigentlich möchte. Und wenn wir im Himmel sind, sind wir auch sinnlos. Aber die Frage ist, die Realität sieht doch so aus, dass die meisten von uns auf jeden Fall doch im Alltag hier und da noch mal etwas Falsches tun, sagen oder denken, dass wir sündigen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn ich einen Anspruch habe, ich muss immer alles richtig machen, dann darf ich das Ziel vielleicht haben, aber wenn ich mal etwas falsch mache, dann kann es sein, dass ich mich so unter Druck setze, dass ich dadurch eine Lebensfreude verliere. Man sagt vielleicht auch, ich mache niemals etwas so gut, wie es getan werden müsste. Und dann fühle ich mich ständig als Versager. Ständig denke ich, es müsste noch besser sein, was ich mache. Ständig denke ich dann nur über meine Fehler nach. Und je mehr ich über meine Fehler nachdenke, desto mehr Fehler mache ich. Warum? Weil das Prinzip lautet, durch Anschauen werden wir verwandelt. Das heißt, worauf ich mich konzentriere, worüber ich nachdenke, in dieses Bild werde ich geprägt. Und je mehr ich über meine Fehler nachdenke, desto mehr werde ich auch Fehler machen. Auch wenn ich sie nicht will. Das Problem ist, ich habe vielleicht unrealistisch hohe Maßstäbe. Dass ich denke, ich muss jetzt perfekt sein. Natürlich ist die Vollkommenheit ein Ziel, was wir anstreben sollen. In der Heiligung. Und Jesus sagt ja auch, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber die Frage ist, muss ich das von jetzt auf gleich sein? Wenn ich versage, fühle ich mich minderwertig. Und dann, wenn ich so denke und so fühle, dann wird auf einmal jede Situation für mich zu einer Art Prüfungssituation. Ich habe den Eindruck, da kommt wieder etwas auf mich zu und ich muss das wieder perfekt machen. Und wenn ich es nicht perfekt gemacht habe, dann bin ich wieder ein Versager. Und da ich ständig irgendwas nicht perfekt mache, das muss doch nicht mehr Sünde sein. Es kann auch sein, dass ich etwas mache und das ist nicht perfekt. Zum Beispiel, wir machen bei uns in Leonberg viele Veranstaltungen und dann drucken wir Flyer, um die Leute einzuladen. Und dann passiert es ab und zu mal, dass auf dem Flyer ein Druckfehler drauf ist. Das heißt, dann ist die Arbeit nicht perfekt gewesen. Ist es eine Sünde, wenn ein Druckfehler drauf ist? Dann ist es keine Sünde, ne? Steht in den Zehn Geboten nicht drin, du darfst keinen Druckfehler machen. Aber es ist nicht perfekt, was man gemacht hat. Da ist ein Fehler drauf. Das könnte ich mich die ganze Woche darüber ärgern, dass da ein Buchstabe falsch ist. Aber was nützt das? Was ändert das die Situation? Das heißt, ich muss mir auch selbst vergeben können. Können wir uns selbst vergeben? Die Lösung ist, wir dürfen hohe Ziele haben, sollten aber unsere Erwartungen senken. Das Ziel, was wir haben, das ist, denke ich, natürlich die Ewigkeit bei Gott. Und auch in diesem Leben schon, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass Jesus unseren Charakter verändert, dass wir Jesus ähnlich werden. Dass unser Charakter vollkommen wird. Das ist unser Ziel. Aber das geschieht in der Heiligung. Und Heiligung bedeutet, dass Gott uns Schritt für Schritt, jeden Tag mehr und mehr verändert. Und diese ständige Veränderung heißt ja genau das, dass wir nicht von jetzt auf gleich vollkommen sind, sündlos sind. Das geht nicht. Sondern es ist ein Prozess. Warum? Weil wir Menschen sehr viele Gewohnheiten haben. Wir haben Gewohnheiten, wir haben Charakterstärken, Charakterfehler, Charakterschwächen und die prägen unser Leben. Und Gewohnheiten zu ändern, das kann man nicht einfach so. Das ist etwas, was Zeit braucht. Und dann ist es noch Folgendes. Jemand, der jung ist, ein junger Mensch, kann Gewohnheiten und Verhaltensweisen, Charakterfehler besser ändern als ältere Menschen. Warum? Wenn man schon 40, 50 Jahre eine Gewohnheit immer gemacht hat, dann ist das so in unserem Gehirn eingebrannt, dann ist das unglaublich schwierig, da die Spur zu wechseln. Das ist natürlich auch was Gutes, denn gute Gewohnheiten helfen dann ja auch, gutes Leben zu haben. Ja. Deswegen habe ich jetzt, ich habe gerade erst eine Erfahrung gemacht, letzte Woche hatte ich eine Bibelstunde bei einer Frau, einer älteren Frau, ungefähr so 50, und sie hat sich bekehrt, neu bekehrt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe die Schwierigkeit, dass ich manches anders machen möchte, aber ich schaffe es nicht so schnell. Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann haben wir gesagt, naja, junge Menschen, 20, 25-Jährige, denen fällt es leichter, hier und dort was zu verändern. Aber wenn sie jetzt 50 Jahre ist und sie hat seit 30 Jahren gewisse Dinge, wie viel Uhr sie aufsteht und andere Dinge, dann ist das etwas, was ihr schwerfällt zu verändern. Natürlich, durch Gottes Kraft kann man alles verändern. Aber man muss mit sich Geduld haben. Und vor allem das Gute ist, wenn wir merken, dass wir Fehler gemacht haben, ja, was machen wir denn damit? Dann dürfen wir zu Gott gehen. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir dürfen wissen, Gott vergibt mir. Ich möchte die Sünde nicht tun, aber ich falle doch wieder hinein. Deswegen muss ich meine Erwartung an mich selbst senken. Das heißt, dass ich selbst auch mit Gott und mit mir selbst im Reinen sein darf, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Zweitens, dass ich meinen Selbstwert nicht durch Leistung, sondern durch mein Sein definiere. Unsere Gesellschaft sagt, nur der ist was wert, der viel leistet. Deswegen sind Kinder und alte Menschen am Rande der Gesellschaft, weil die wenig leisten oder gar nichts mehr leisten. Oder wenn ein Fußballspieler sich ein Bein bricht, dann zahlt die Versicherung ein paar Millionen. Beim Ronaldo vielleicht 50 Millionen oder 100 Millionen vielleicht. Wenn ich mir ein Bein breche, zahlt die Versicherung mir keine Millionen. Warum nicht? Ist mein Bein weniger wert als das von Ronaldo? Es geht darum, weil er durch sein Bein mehr Geld erwirtschaftet, zahlt die Versicherung auch mehr. Die Versicherung sagt, das ist mehr wert. Das heißt, die Gesellschaft sagt, unser Wert hängt davon ab, was wir leisten, wie viel Geld wir herbeischaffen. Ja. Aber ich denke, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Was ist unser Wert? Wer wir sind. Wo wir herkommen. Und der Wert eines Gegenstandes bemessen wir auch nach dem, wie viel man dafür bekommt, wie viel dafür bezahlt wird, wenn man es kauft. Und für uns wurde ein unglaublich hoher Preis bezahlt. Wir sind erkauft. Jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von der 7-Kühe-Frau. Kennt ihr die? Also, das war in der Südsee, auf einer Insel. Und dort, vor vielen Jahren war das, vor über 100 Jahren. Und da war es üblich, wenn ein junger Mann eine junge Frau heiratet, dass er einen Brautpreis zahlen musste. An den Vater der Braut. Und der Brautpreis wurde in Kühen bezahlt. Eine durchschnittliche Frau war 2 Kühe wert. Eine einfache Frau war 1 Kuh wert. Und eine besonders hübsche Frau, die intelligentesten, hübschesten, besten Frauen waren vielleicht 3 Kühe. Und dann haben die immer, wenn sie dann heiraten wollten, dann hat der Brautvater mit dem Bräutigam verhandelt. Natürlich wollte der Brautvater immer möglichst viele Kühe bekommen und der Bräutigam wollte möglichst wenig Kühe bezahlen. Also haben sie dann immer gefeilscht und gehandelt und sich irgendwo dann geeinigt, wie viele Kühe denn zu bezahlen sind. Ja, meistens zwischen 1 und 3 Kühen war meistens so der Brautpreis. Und eines Tages war es so, dass der Sohn des Häuptlings hat sich verliebt in eine junge Frau. Aber diese junge Frau, in die sich verliebt hat, die war überhaupt nicht hübsch und überhaupt nicht intelligent. Ihre Eltern haben immer zu ihr gesagt, du kannst nichts und du bist nichts, aus dir wird nichts und du bist hässlich. Und entsprechend hat sie sich auch verhalten. Hat sie immer nur versteckt und und sie wurde immer ausgelacht und alle haben sie gemieden und hat sich auch nicht schön gemacht. Und es war wirklich, ja. Und auf jeden Fall, er hat sich in diese Frau, dieses junge Mädchen verliebt. Und jetzt wollte er sie heiraten. Und jetzt haben sie einen Tag angesetzt, wo das die Verhandlung war für den Brautpreis. Und im Vorfeld haben natürlich alle Dorfbewohner diskutiert, wie viel wird da wohl bezahlt werden. Aber sagten die, 1/2 Kuh vielleicht. Wenn überhaupt 1/2 Kuh, ja. Vielleicht nur ein Huhn vielleicht oder eine Ameise, ja. Auf jeden Fall, natürlich, und dieses Gerede hat dem Mädchen noch weniger gut getan. Und diese Verhandlungen waren öffentlich, in einem riesengroßen Kreis, wo sie zusammengesessen sind. Und dann kam der Tag, und dann haben sie zusammengesessen, und dann sagte dann der Bräutigam zum Brautvater, ja, wie viel Kühe möchtest du denn haben für deine Tochter? Der Brautvater sagte, 2 Kühe. Und alle haben gelacht, weil sie wussten und dachten, 2 Kühe. Niemals, wenn da 2 Kühe. Ja. Naja, und dieses Lachen hat dem Mädchen auch nicht gut getan. Weil sie dann gemerkt hat, was die anderen über sie denken. Und ihr Selbstwert war überhaupt nicht. Beim Keller, natürlich. Und dann sagte dann der Brautvater, und wie viel bietest du? Und er sagte, ich biete dir 7 Kühe. Was, sagten die Leute? 7 Kühe? Es hat noch nie irgendjemand für irgendjemand 7 Kühe geboten. Das höchste waren 3 Kühe, die es mal gab. 7 Kühe. Natürlich, sagte der Brautvater, nehme ich natürlich gern. Hat sich gefreut. Und er hat tatsächlich 7 Kühe bezahlt. Für dieses Mädchen. Und wenn ihr nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr den Sohn des Häuptlings und seine Frau besucht habt, was habt ihr vorgefunden? Die hübscheste, die intelligenteste, die beste Frau des ganzen Dorfes, der ganzen Insel. Warum? Sie wusste, ich bin eine 7-Kühe-Frau. Und sie hat sich so verhalten wie eine 7-Kühe-Frau. Und sie hat sich so gefühlt wie eine 7-Kühe-Frau. Und entsprechend ist sie aufgeblüht. Meine Lieben, was wir über uns selber denken, das sind wir. Wenn wir immer nur hören in der Kindheit, du bist nichts und du kannst nichts und aus dir wird nie was, dann wird es auch so sein, aber nur weil wir uns so entsprechend verhalten, wie wir uns das einmal eingeredet bekommen haben. Gott hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Das Blut Jesu Christi. Einen höheren Preis gibt es nicht. Deswegen sind wir auch unendlich viel wert in Gottes Augen. Wir sind nicht 7 Kühe Menschen. Wir sind Menschen, die durch das Blut Jesu erkauft wurden. Der Preis für uns. Einen höheren Preis gibt es nicht. Deswegen ist auch unser Wert unendlich hoch. Jesus wäre auch, wenn nur ein einziger Mensch gerettet worden wäre, wäre Jesus für diesen einen Menschen, wenn du der einzige Mensch wärst, von allen Menschen, die je gelebt haben, dann wäre Jesus nur für dich ganz persönlich gekommen und wäre für dich gestorben. So viel wert bist du, Gott. Das ist unser Wert. Und wenn wir diesen Wert haben, dann dürfen wir auch so leben, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Und da muss ich nicht durch meine Leistung beweisen, wie gut ich bin. Oder dass ich mich gut fühle. Wir müssen auch zufrieden sein können, wenn wir nicht die Nummer 1 sind. Müssen wir immer die Ersten und die Besten sein? Was ist, wenn du ein Gesellschaftsspiel spielst? Früher hat man Mensch ärgere dich nicht gespielt oder irgend so etwas. Und du hast nicht gewonnen. Kannst du auch mal nicht der Erste sein? In der heutigen Welt ist es so, wer die Nummer 2 ist, ist der erste Verlierer. Wenn Vettel nur der Zweite wird, dann ärgert er sich maßlos, weil er verloren hat. Können wir auch verlieren? Verlieren können bedeutet, dass ich mich mitfreue, wenn der andere gewinnt. Können wir das? Der Mensch ist eigentlich von sich aus egoistisch. Aus uns selbst heraus können wir das nicht. Das können wir nur, wenn wir Gottes Liebe im Herzen haben. Wenn wir Gottes Werte in unserem Herzen haben. Wenn Jesus in uns lebt und er uns zu neuen Menschen macht, wenn wir selbstlos sein können. Und dann können wir auch leben und auch wenn wir Fehler machen, uns trotzdem selber annehmen. Natürlich tut das weh, wenn wir Fehler machen und wir sehen das, aber wir wissen, wir sind auf dem Weg. Und wir gehen mit Jesus. Und wir dürfen auch auf das schauen, was wir Gutes machen mit Jesus, was Jesus durch uns Gutes macht. Die Erfahrung, die wir mit ihm machen. Und wir dürfen dankbar sein, dass er uns vergibt, wenn wir etwas falsch machen. Ich muss perfekt sein. Wer so denkt, setzt sich selber unter Druck. Das ist nicht gut. Zweitens, du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Viele Menschen denken, ich bin nur so viel wert wie meine Leistung. Das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Wenn Dinge schief laufen, fühle ich mich minderwertig. Oder ich bin nur dann ein wertvoller Mensch, wenn das und das geschieht. Oder wenn ich das und das kann. Das Problem ist, unsere Kultur ist besessen von der Leistung. Der Charakter und die Glaubwürdigkeit eines Menschen spielen heute keine große Rolle mehr. Früher war es noch so, wenn man irgendwo ein Vorstellungsgespräch hatte, dann spielte die Persönlichkeit desjenigen, der angestellt werden wollte, eine sehr große Rolle. Ob er ehrlich ist, ob er zuverlässig ist, ob er eine ausgewogene Persönlichkeit hat und ist. Heute spielt die Leistung, die er bringt, eine größere Rolle. Kann er das, was ich von ihm erwarte, auch leisten? Ja. Und dabei bleiben manchmal, gerade je höher dann irgendwelche Positionen sind, dann hat man nicht unbedingt die Menschen, die eine gute persönliche, ausgewogene Persönlichkeit haben, die dann irgendwo in Spitzenmanagerposten sind. Und dass mein Selbstwertgefühl von meiner Leistung abhängt. Das ist oftmals ein Problem. Natürlich ist es so, wenn wir etwas gemacht haben und es ist uns gelungen, wenn wir etwas Gutes gemacht haben, dann tut es uns das ja auch gut. Wenn wir anderen Menschen geholfen haben und sie freuen sich, dann freuen wir uns ja auch darüber. Das dürfen wir auch. Wir dürfen uns auch an Dingen freuen, die wir gut gemacht haben. Natürlich. Aber die Frage ist, ob davon mein Selbstwert abhängt. Es ist interessant zu sehen, als die Finanzkrise gewesen ist, 2007, 2008, 2009 und die Wirtschaftskrise, da ist die Selbstmordrate unter Managern über 300% gestiegen. Warum? Weil sie gesehen haben, wie ihr Lebenswerk zerbrochen ist. Viele Firmen gingen pleite. Und das war ihr Leben, ihre Firma. Und wenn die Firma pleite ging, war ihr Leben damit ruiniert. Und dann haben sie sich selbst umgebracht. Weil sie meinten, es geht nicht mehr weiter. Die Frage, wovon hängt mein Leben ab? Was ist mir wert in meinem Leben? Mein Selbstwert hängt von dem ab, wer ich bin und nicht, was ich kann. Natürlich, was ich kann, darf dazukommen, aber die Grundlage muss sein, wer ich bin. Und an den anderen Dingen, die ich kann, die Fähigkeiten, die ich habe, die Gott mir gegeben hat, da darf ich mich auch dran freuen und das darf auch noch einen Punkt oben drauf setzen. Aber es darf nicht der Mittelpunkt sein. Nämlich, wenn ich auf meine Leistung auf erster Linie schaue, dann stehe ich erst entweder in der Gefahr, stolz zu werden, wenn ich sage, ich bin der Beste und ich kann alles, besser als die anderen alle, oder ich bin in Gefahr, mich minderwertig zu fühlen. Das Problem ist, dass wir uns oftmals mit anderen vergleichen. Der Vergleich, der ist gefährlich. Vor allen Dingen noch gefährlicher im christlichen Bereich. Dann denken wir, naja, wenn ich mich mit anderen Christen vergleiche, wenn die in den Himmel kommen, dann komme ich doch dreimal in den Himmel. Das ist gefährlich. Stell dir vor, die kommen alle nicht in den Himmel und du vielleicht am Ende auch nicht. Also meine Seligkeit von dem Verhalten anderer abhängig zu machen, ist nicht gut. Sondern wir sollten auf Jesus schauen und was er für uns getan hat und dass wir mit ihm leben, dass er unser Vorbild ist. Und dass mein Selbstwertgefühl von Jesus abhängt, von meiner Beziehung zu ihm, dass ich zu ihm gehöre. Eine andere Frage. Dürfen wir einen starken Selbstwert haben, ja oder nein? Sollten Christen nicht sich selbst verleugnen? Jesus sagt doch, wer mir folgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Selbstverleugnung heißt doch, dass ich einen niedrigen Selbstwert habe, oder? Andere Frage, hat Jesus einen hohen oder einen niedrigen Selbstwert gehabt? Einen sehr hohen. Einen sehr hohen. Woran kann man das sehen? Jemand, der einen niedrigen Selbstwert hat, der orientiert sich nach der Meinung anderer. Und wenn die das so meinen, wenn die Mehrheit das so meint, dann mache ich das so, wie die Mehrheit das möchte. Hat Jesus sich nach der Meinung anderer Menschen orientiert in seinem Leben? Nein. Seine Brüder sagten zu ihm, geh doch zum Laubhüttenfest, nach Jerusalem. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nein. Seine Mutter sagte zu ihm, bei der Hochzeit zu Kana, sie haben keinen Wein mehr, um ihm zu sagen, komm jetzt, hilf mal nach. Und was sagt er? Was geht es dich an? Er hat sich nicht von anderen reinreden lassen. Und als er sich hat schlagen lassen und foltern lassen, das konnte er nur aushalten, weil er einen sehr starken Selbstwert hatte. Gott möchte unseren Willen nicht brechen. Auch in der Erziehung sollen wir nicht den Willen eines Kindes brechen, sondern Gott möchte unseren Willen mit seinem Willen in Übereinklang bringen und dann möchte er unseren Willen stärken. Wenn unser Wille nach Gottes Willen übereinstimmt und dann stärker wird, dann können wir auch das Gute, was wir wollen, auch tun, weil Jesus unseren Willen stärkt. Petrus sagt, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das heißt, dass Jesus in uns wohnt und wir dann eine Stärke haben, einen starken Willen haben, auch das Gute zu tun. Deswegen ein starker Wille und ein starker Selbstwert sind gut. Sie müssen mit Gottes Willen übereinstimmen, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir stolz werden. Deswegen, wir können einen starken Willen nur dann, der ist nur dann gut, wenn wir uns Gott unterstellen, wenn Jesus unser Herr ist. Deswegen, Ellen White hat einmal einen Satz geprägt, sie sagte, in Zusammenarbeit mit Gott wird der menschliche Wille allmächtig. Warum? Weil unser Wille ist schwach, aber Gott ist allmächtig. Und wenn Jesus in uns wohnt, dann wohnt die allmächtige Kraft in uns. Und dann kann Gott auch unseren Willen stärken. Stärker machen als die Sünde, die in uns ist. Dass wir Sünde überwinden können. Ja. Deswegen, mein Selbstwert, meine Willenskraft habe ich durch Jesus Christus in Gott. Wenn ich mich Gott unterordne, dann kann er mir auch eine Stärke geben, den guten Weg, den geraden Weg zu gehen. Gott hat mich geschaffen. Er hat mich erlöst. Er hat mich gewollt. Mein Selbstwert hängt auch davon ab, dass ich weiß, wer ich bin. Jesus wusste, wer er war. Wer war er? Der Sohn Gottes. Das wusste er. Was seine Aufgabe war. Er hat mich gesandt, den Abend des Evangeliums zu predigen. Seine Aufgabe. Wusste er. Das war sein Selbstwert. Wer sind wir? Wir sind gewollt. Jeder von uns. David hat im Psalm 139 gebetet, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast im Mutterleib. Gott hat uns im Mutterleib gebildet. Ja, Gott hat das gemacht. Jeder Mensch, der geboren wird, hat Gott gebildet. Ja. Manchmal ist es für Kinder sehr deprimierend und sehr, sehr schwierig für ihren Selbstwert, wenn die Eltern zu ihnen sagen, eigentlich warst du nur ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht. Was denkt das Kind dann? Wofür lebe ich eigentlich? Ich bin nicht gewollt. Und mit ich bin nicht gewollt heißt auch, ich bin nicht geliebt. Und das Selbstwert eines Kindes wird dadurch unglaublich runtergedrückt. Aber selbst wenn das so gewesen sein sollte, Gott hat mich gewollt. Und wenn Gott mich gewollt hat, dann darf ich wissen, Gott hat mich gebildet. Er hat mich so gemacht, wie ich bin, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Gaben, mit meiner Persönlichkeit. Und wenn Gott mich gewollt hat, dann darf ich wissen, ich bin so, weil Gott es wollte. Dann dürfen wir uns selbst annehmen, weil Gott uns gewollt hat, gemacht hat, geschaffen hat, weil Gott uns liebt. Die Liebe Gottes, die ist das, was uns Festigkeit gibt. Die uns in ihm und in uns selbst ruhen lässt. Wenn Gott mich angenommen hat, darf ich mich auch selber annehmen. Auch mit meinen Fehlern. Natürlich kann Gott mir auch helfen, Fehler zu überwinden. Aber mich anzunehmen. Wir sollten nicht nur die gute Seite unseres Lebens annehmen. Wir sollten uns selbst als Menschen annehmen. Und natürlich dann auch uns von Gott verändern zu lassen. Denn je mehr wir mit Gott leben, desto mehr werden wir so, wie er uns ursprünglich gedacht hat. Dass wir uns ganz entfalten können. Meine Unterordnung unter Gott ist nicht ein Verlust der Freiheit, das ist eigentlich die wahre Freiheit. Dass Jesus in uns wohnt und wir dann frei werden, unsere Fähigkeiten, unsere Potenziale zu entfalten. Ja, hier ein Bibeltext aus Psalm 8, Vers 6. Dort heißt es, wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Der Psalmist sagt hier, Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott. Er hat ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Das gilt heute immer noch. Wir Menschen sind von Gott geschaffen. Und wir sind die Krone der Schöpfung. Da dürfen wir dankbar sein. Das dürfen wir annehmen. Und im 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wie bei der 7 Kühe-Frau, der höchste Preis ist für uns bezahlt worden. Der höchste Preis, den es überhaupt im Universum gibt, Jesus Christus, sein Blut. Deswegen sind wir viel wert. Wir sind teuer erkauft. Drittens, können Gefühle Sünde sein? Wenn du Ärger spürst, wenn du dich ärgerlich fühlst, zornig bist, ist das sündig? Manche denken, wenn ich schlechte Gefühle habe, Ärger, Zorn, Entmutigung, Traurigkeit, fühle ich mich schuldig. Und dann werden sie noch trauriger. Dann fühlen sie sich noch schuldiger. Wenn ich alles richtig machen würde, hätte ich keine negativen Gefühle. Stimmt das? Frage: Hat Jesus alles richtig gemacht? Ja. Hat er negative Gefühle? Ja. Hat er sich geärgert? Ja. War er zornig? Ja. War er traurig? Ja. Ist deswegen Ärger, Traurigkeit, Zorn, Sünde? Wenn es so wäre, dann hätte Jesus gesündigt. Aber meine Lieben, Gefühle sind keine Sünde. Gefühle sind keine Sünde. Wir denken das manchmal, wir fühlen das. Das Problem ist, wenn ich zornig bin, dann haben wir manchmal ein Problem, uns selbst zu beherrschen. Und dann sagen wir und tun etwas und das ist dann Sünde. Wenn wir dann schreien oder schlagen, das ist Sünde. Aber der Zorn an sich ist nicht die Sünde. Das Problem, unsere Gesellschaft sagt, du musst dich immer gut fühlen. Immer gut drauf sein. Wenn wir die Werbung gucken, in der Werbung verkaufen sie keine Produkte, in der Werbung verkaufen sie Gefühle. Da werden nur Menschen gezeigt, die fröhlich sind, die Spaß am Leben haben und deswegen Spaß am Leben haben, weil sie das Produkt gekauft haben, was du auch kaufen sollst. Und deswegen, wenn du auch so glücklich sein willst, dann musst du auch das Produkt haben. Wenn Gefühle verkauft. Natürlich möchte Gott uns, dass es uns gut geht. Aber sich immer nur gut fühlen, das geht gar nicht. Weil wir in einer Welt leben, wo es nicht alles in Ordnung ist. Wir verwechseln das negative Gefühl mit der sündigen Handlung, die daraus folgt. Die Handlung aus einem negativen Gefühl. Das kann Sünde sein. Oder wenn wir zum Beispiel uns traurig fühlen und wir uns dann so in die Traurigkeit hineingraben und darüber so viel grübeln, dass wir immer trauriger werden, das kann dann Sünde sein. Aber nicht die Traurigkeit an sich. Gefühle sind keine Sünde. Schlechte Gefühle werden oft durch sündiges Verhalten hervorgerufen und führen zu sündigem Verhalten. Wofür sind denn Gefühle da? Erstens, Jesus hatte auch negative Gefühle, ja. Und zwar negative Gefühle zeigen an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Wanderung mache und ich bin müde geworden, würde mich gerne irgendwo ausruhen und dann komme ich an der Bank vorbei und freue mich, da ist eine Bank, ich sehe die schon von Weitem und dann komme ich hin und ist die Bank kaputt. Und ich ärgere mich darüber. Worüber könnte ich mich ärgern? Ich könnte mich ärgern, dass da irgendwelche Vandalen das kaputt gemacht haben. Ich könnte mich ärgern über die Stadtverwaltung, die das vielleicht schon wochenlang oder monatelang nicht repariert hat. Ich könnte mich vielleicht ärgern über das morsche Holz, dass die Holzwürmer da drin gewesen sind, ja, und das Holz morsch gemacht haben. Ich könnte mich über jedes ärgern. Aber das heißt, der Ärger zeigt aber erstmal nur, Etwas ist nicht in Ordnung. Etwas stimmt nicht. Etwas ist kaputt. Ich würde mich gerne ausruhen, aber es geht nicht. Und dann ist der Ärger normal. Nur manchmal ist der Ärger stärker, als es eigentlich gut ist, oder manchmal dauert er länger an, als es eigentlich für uns hilfreich ist. Aber wozu ist denn der Ärger da? Warum hat Gott uns überhaupt solche Gefühle gegeben, dass wir Ärger fühlen können? Wenn wir uns nicht ärgern könnten oder würden, dann könnten wir nicht merken, wenn Dinge schief laufen, und dann könnten wir Dinge nicht verbessern und verändern. Der Ärger soll dazu führen, dass ich den Grund des Ärgers außer Kraft setze, beziehungsweise dass ich das angehe, dass es verändert wird, dass Dinge verbessert werden. Zum Beispiel, auf dem Campingplatz haben meine Nachbarn ein Zelt und es ist 11 Uhr und die machen ganz laute Rockmusik und ich kann nicht schlafen. Und was passiert? Ich ärgere mich, weil ich gerne schlafen möchte. Das heißt, der Ärger zeigt an, etwas stimmt nicht. Ich möchte gerne schlafen, die Nachbarn haben so laut Musik, aber ich kann es nicht. Und der Ärger an sich ist keine Sünde. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten zu reagieren auf den Ärger. Ich kann entweder aggressiv reagieren, oder ich kann passiv reagieren, oder ich kann assertiv reagieren. Was ist das? Passiv reagieren würde bedeuten, ich ziehe die Decke über den Kopf und sage, naja, okay, muss man es halt aushalten. Und wenn die nachts bis 3 Uhr halt Musik machen, dann muss ich halt bis 3 Uhr das durchstehen. Und vielleicht habe ich sogar verdient. Also passives Verhalten, damit schädige ich mich selbst. Ganz klar. Wenn ich morgens um 6 wieder aufstehen muss, weil ich vielleicht fahren will oder irgendwas, ich habe die Nacht nur 2 Stunden geschlafen, dann schade ich mir damit, mit passivem Verhalten. Aggressives Verhalten bedeutet, ich gehe rüber, mache die zur Schnecke. Ja, wir können sie bloß und ja, ich ziehe Stecker aus der Steckdose und alles Mögliche. Ja, also ich greife sie verbal oder auch vielleicht so an. Und dann gibt es einen Streit natürlich. Vielleicht sogar eine Schlägerei. Assertives Verhalten bedeutet, dass ich versuche, den Grund des Ärgers zu beseitigen. Wie würde assertives Verhalten hier aussehen? Was sollte man tun? Was kann man tun? Hingehen. Ich gehe rüber und klopfe an. Na, klopfen kann man schlecht am Zelt, aber ich kann ja rübergehen und dann kann ich sagen, es ist 11 Uhr und wir würden gerne schlafen gehen und könnten Sie und Ihre laute Musik stört uns. Könnten Sie Musik bitte leiser stellen oder ausmachen? Also ganz sachlich einfach sagen, was. Man sollte erstens sagen, was einen stört. Am besten mit Ich-Botschaften. Wenn ich sage, Sie sind aber unhöflich, Sie sind aber arrogant und Sie sind. Wenn ich anfange mit Du-Botschaften, dann greife ich die an und dann werden Sie sich verteidigen. Aber wenn ich sage, er stört mich, dass Sie so laut Musik haben. Ich-Botschaften. Und dann ganz klar sagen, was ich erwarte. Ich darf Sie bitten, auszumachen oder leise zu machen. Gut. Da haben wir eine Brücke gebaut. Die anderen können sagen, oh, haben wir gar nicht gemerkt, schon 11 Uhr, Entschuldigung, machen wir aus. Ja, dann ist das Problem gelöst. Was mache ich aber, wenn die anderen sagen, interessiert uns nicht? Wir machen noch eine Stunde. Wir haben noch gerade eine Party hier am Laufen. Eine Stunde machen wir noch Party. Was macht man dann? Aggressiv werden. Jetzt nützt auch nichts. Wie kann man denn weiter assertiv, also problemlösend? Genau. Da kann man sagen, wissen Sie, es gibt hier eine Platzordnung. Und die sagt, ab 10 Uhr muss ruhig sein. Und wenn Sie nicht ausmachen wollen, dann muss ich den Platzwart holen. Jemand dazuziehen. Und das ist nicht mehr mein Problem, das ist sein Problem. Dann muss der Platzwart sich mit denen auseinandersetzen und nicht mehr ich. Ja, und wie der das dann macht, das ist dann seine Sache. Ja, aber jemand dazu holen, der höhere Autorität hat. Genau. Richtig. Und wenn der Platzwart mit Ihnen spricht und Sie wollen immer noch nicht hören, dann sagt der Platzwart, dann muss ich die Polizei holen. Also kommt die nächste Instanz. Ja? Also das heißt irgendwo, ja? Aber das heißt, dass man irgendwo das Problem guckt zu lösen. Ja. Deswegen, die Gefühle zeigen nur an, etwas ist nicht richtig. Ich bin verletzt. Oder jemand anderes ist verletzt. Und dann kann man schauen, wie kann man das lösen. Auf eine sachliche, gute Art. Die Gefühle an sich sind nicht Sünde. Viele fühlen sich sündig, wenn sie schlechte Gefühle haben. Nein, das ist keine Sünde. Das Verhalten aus negativen Gefühlen, das ist oft Sünde. Ja. Wenn ich traurig bin und mich dann von den Menschen zurückziehe oder andere auch runterziehe, ja, oder wenn ich andere ausschimpfe oder etwas, wenn ich wütend bin, ne, das ist dann Sünde. Die Gefühle, noch ein ganz wichtiger Punkt, die Gefühle sollten aber nicht unser Leben bestimmen. Die Gefühle zeigen nur an, etwas stimmt nicht. Mein Leben sollte bestimmt sein von meinen Grundsätzen, von meinen Werten, die ich habe. Die Gefühle sollten nur etwas deutlich machen, worauf ich denn reagieren kann, so oder so. Wenn die Gefühle mein Leben bestimmen, dann werde ich heute so und morgen so leben, weil die Gefühle sehr wankelmütig sind. Natürlich gibt es auch gute Gefühle, positive Gefühle, dürfen wir uns daran freuen. Und das ist auch etwas Gutes. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir uns nur gut fühlen, sondern dass wir Dinge tun, manchmal müssen wir auch Dinge tun, wo wir keine Lust dazu haben, aber die am Endeffekt uns helfen, hilfreich sind. Wenn ich zum Beispiel, wenn Kinder keine Lust haben zum Aufräumen, und die Mutter sagt ihnen das, wenn die Kinder nicht aufräumen, dann finden sie irgendwann ihre Sachen nicht mehr. Und dann kann man irgendwann auch nicht mehr putzen und staubsaugen und irgendwann werden sie in ihrem Müll und ihrem Dreck zugrunde gehen. Ja, es soll schon gegeben haben, ne? Also wart ihr schon mal bei einem Messi in einer Wohnung, ja? Also, ich kann euch sagen. Ja. Aber es ist eine andere Geschichte. Das heißt, es hat was Gutes dafür sich. Und das kann es sein, dass man mal auch etwas machen muss. Oder wenn das Geschirr schmutzig ist und dann muss ich abwaschen, kann sein, dass ich mir keinen Spaß mache, abwaschen. Aber es gehört dazu. Wenn ich das nicht mache, wenn ich sage, ich lebe nur nach dem, wozu ich Spaß habe, was mir Freude macht, da habe ich am nächsten Tag kein Geschirr mehr. Dann muss ich von schmutzigem Geschirr, vom schimmeligen Geschirr mit Schimmelresten essen. Dann. Das ist auch nicht unangenehm dann. Ja. Also von daher, entscheidend ist nicht nach unseren Gefühlen zu leben, sondern nach dem, wo wir wissen, dass es gut für uns ist. Deswegen glücklich ist nicht der, der das macht, was er will, sondern der das, was er machen muss, gerne macht. Wie komme ich dahin, dass ich das, was ich machen muss, gerne mache? Wie bitte? Weil es notwendig ist, okay, dann mache ich es, aber wie kann es mir helfen, dass ich das gerne mache, ein bisschen gesteigert wird, auch bei den notwendigen Dingen, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Zum Beispiel. Genau, ich mache es für Jesus. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich mir sagen, okay, wenn ich das jetzt gemacht habe, wie belohne ich mich dafür? Zum Beispiel, wenn ich es abgewaschen habe und das Küken ist wieder aufgeräumt und alles ist schön sauber, das ist doch schön. Freut man sich hinterher dran. Oder man kann dann auch, es gibt noch ein Prinzip, das ist interessant. Das habe ich mir öfter mal probiert und das hat funktioniert sogar. Dass man sich eine Frage stellt, wenn man anfängt, das zu machen, dass man eine Frage stellt. Und die Frage lautet, warum freue ich mich? Es gibt immer irgendwann irgendwo einen Grund, sich über irgendetwas zu freuen. Warum freue ich mich? Zum Beispiel, wenn ich zu einer Ausschusssitzung fahre, wo ich schon weiß, jetzt gibt es Ärger. Und auf dem Weg dorthin kann ich mir die Frage stellen, warum freue ich mich? Es gibt immer etwas. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich freue mich, weil ich weiß, Jesus ist jetzt mit mir. Und er wird mir die schwierige Situation, die ich jetzt vor mir habe, wird er dabei sein. Und er wird die Kontrolle darüber haben. Ja? Oder er kann sagen, ich freue mich, dass bis jetzt die letzten Ausschusssitzungen gut waren. Und von daher kann man sich darüber freuen. Ja? Oder ich kann auch sagen, ich freue mich, dass ich heute ausgeschlafen bin, dass ich heute Kraft habe für den Ausschuss heute Abend, dass ich mit guter Energie reingehen kann. Es gibt immer irgendwas, wo man sich darüber freuen kann. Und wenn man dann passiert es schnell, dass man da auf einmal Dinge, die man sonst nicht so gerne macht, auf einmal macht man sie denn doch gerne. Oder lieber auf jeden Fall. Ja, das heißt, Gefühle. Gefühle sind immer so eine Sache, ne? Gefühle sind keine Sünde, aber sie sollten, sie beeinflussen uns stark. Ja? Und, aber wir sollten unsere Entscheidungen, unser Leben nach Gottes Prinzipien ausrichten. Paulus sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also ganz klar, Zorn an sich ist keine Sünde, aber wir müssen aufpassen, wenn wir zornig sind, dass wir dann nicht sündigen. Viertens, wenn ich etwas fühle, muss es wahr sein. Einige sagen, wenn ich mich verlassen fühle, dann bin ich auch verlassen. Stimmt das? Nein. Einige sagen, wenn ich das Gefühl habe, eine Last nicht mehr tragen zu können, dann muss es stimmen und ich schaffe es auch nicht. Stimmt auch nicht. Wenn ich nicht fühle, dass Gott mir vergeben hat, dann hat er mir auch nicht vergeben. Stimmt das? Nein. Was mache ich, wenn ich um Vergebung gebeten habe und ich habe hinterher den Eindruck, Gott hat mir gar nicht vergeben? Was mache ich dann? Nochmal um Vergebung bitten? Und ein drittes Mal, ein viertes Mal, fünftes Mal, zehntes Mal? Nee. In der Bibel steht, ich habe eben schon zitiert, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Und reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn ich um Vergebung gebeten habe, ich habe meine Sünde wirklich bereut und ich habe sie Gott bekannt, dann darf ich Gottes Wort annehmen, vertrauen. Dann kann ich Gottes Wort mehr glauben als meinem Gefühl. Denn mein Gefühl kann mich betrügen, Gottes Wort nicht. Und es ist, genau, noch ein Grundsatz, ganz wichtig, habe ich eben noch vergessen zu sagen. Was aber auch jetzt hier wichtig ist, Gefühle sind immer die Folge unseres Denkens. Nicht sofort, aber mit ein bisschen Abstand kommt die hinterher. Wie ich Dinge bewerte. Dinge, die die gleiche Situation, kann ich mich einmal positiv fühlen, das andere mal negativ fühlen. Oder ein Beispiel. Ein Mann und eine Frau sind auf einem Vergnügungspark. Der Mann fährt für sein Leben gerne Achterbahn und die Frau hasst Achterbahnfahren. Und der Mann fährt jetzt eine Stunde lang ständig alleine. Die Frau macht andere Sachen dann irgendwo. Ja, und er ist ganz dabei und kommt dann nach einer Stunde begeistert zu seiner Frau und sagt, ja, jetzt wunderbar, das ist wunderbar hier, diese Achterbahn. Und jetzt sagt er, komm, fahr doch mal mit. Sagt sie, nee, du weißt doch, ich fahre nicht Achterbahn. Doch nur einmal. Und auf jeden Fall versucht er zu überreden, Viertelstunde lang. Und dann sagt sie irgendwann, naja, okay, aber nur einmal. Nur weil du suchst. Und dann sagt er, ich werde dich, wenn du einmal mitfährst, werde ich dich nie wieder fragen, im ganzen Leben nicht mehr. Aber Hauptsache einmal mal mitfahren. Gut, sie lässt sich breitschlagen und sagt, gut, dann fahre ich einmal mit. Jetzt stehen die beiden in der Schlange. Wie fühlt er? Er freut sich, er ist locker, gelöst, freut sich. Mal gucken, wie es das hier wieder wird. Ne? Und sie? Feuchte Hände. Ja, Angst. Ja. Guckt, wo ist denn hier der nächste Ausgang? Gibt es vorher noch irgendwo eine Abzweigung? Ja. Das heißt, es ist die gleiche Situation, was vor ihnen steht, aber komplett verschiedenes Gefühl. Und wodurch kommt das Gefühl? Wie sie darüber denken. Welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Vielleicht hat sie mal eine Achterbahnfahrt gemacht, wo sie dann irgendwo eine Horrorerfahrung hatte. Das heißt, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, wie wir darüber denken, so fühlen wir. Deswegen, wenn wir dann umdenken, wird unser Gefühl dann auch mit der Zeit darüber zur Ruhe kommen. Das ist so. Zum Beispiel, wenn ich jemanden vergeben möchte, dann weiß ich, die Bibel sagt, wir sollen vergeben. Weil im Vaterunser steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber es kann sein, dass mein Gefühl sagt, das geht nicht. Das war zu schlimm. Das ist ungerecht. Kommt das eigentlich noch mit der Vergebung? Muss man eben gucken. Nee, kann ich jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Und zwar, dann kann sein, dass mein Gefühl sagt, ich kann nicht vergeben. Dann ist aber wichtig, wenn ich mich entscheide, ich entscheide mich zu vergeben, weil ich es will, weil es gut ist, weil es mir hilft, frei zu werden vom Groll, von der Angst, von der Bitterkeit. dann kann es sein, dass mein Gefühle erstmal damit nicht zurechtkommt. Aber nach einer Weile, wenn ich mich jeden Tag neu entscheide, ich entscheide mich zu vergeben, der Person, dann wird mein Gefühl nach einigen Tagen, nach einigen Wochen, je nachdem wie schwer das war, nach einigen Monaten, das akzeptieren und wird darüber zur Ruhe kommen. Und dann kann ich daran denken, an die Situation, und es macht mir nichts mehr aus. Vergessen kann man das nicht. Weil Dinge, die mich belasten, kann man nicht vergessen. Aber ich kann mich daran erinnern und es macht mir nichts mehr aus. Das heißt, so wie ich denke, wie ich mich entscheide, so wird mein Gefühl hinterherkommen. Deswegen, wenn Gott mir sagt, dass er mir vergeben hat, dann darf ich Gottes Wort vertrauen, auch wenn ich es nicht fühle. Und wenn ich mir selber sage, ich weiß, Gott hat mir vergeben, dann wird mein Gefühl das auch akzeptieren. Das Problem ist, da mein Gefühl real ist, denke ich, dass auch der Grund des Gefühls real sein muss. Ist aber nicht so. Natürlich sind Gefühle real, aber es gibt auch Gefühle, reale Gefühle, die aufgrund von Einbildungen da sind. Wenn ich nachts aufwache und ich habe ein Geräusch gehört und ich bilde mir ein, da ist ein Einbrecher, da habe ich ein Angstgefühl. Aber weil ich Angst habe vor dem Einbrecher, ist es nicht real, dass der Einbrecher wirklich da ist. Kann sein, dass es nur eine Katze war, die vielleicht vor dem Fenster irgendwo gegengetreten ist, darauf getreten ist. Das heißt also, reale Gefühle müssen nicht unbedingt einen realen Auslöser haben. Gefühle können täuschen. Und wer denkt, Gefühle täuschen nicht, das stimmt nicht. Gefühle können täuschen. Die Lösung: Meine Gefühle sind immer der Folge meines Denkens und nicht eine Folge der Realität. Wenn ich mein Denken ändere, werden sich meine Gefühle ändern. Gott liebt mich, auch wenn ich es nicht fühle. Gott liebt jeden Menschen. Und wenn ich mich von Gott entfernt fühle und ich habe den Eindruck, Gott liebt mich nicht, dann stimmt das nicht. Die Bibel sagt, Gott liebt jeden Menschen, immer, zu jeder Zeit. Wir können unseren Gefühlen nicht immer trauen. Aber Gott können wir immer trauen. Das ist etwas Gutes. Philipper 4 sagt Paulus, freut euch in dem Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das heißt, wenn wir uns mit den positiven Dingen beschäftigen, dann werden wir uns auch freuen. Im zweiten Teil haben wir das, was wir tun sollen, dass wir uns über das Positive Gedanken machen können. Und im ersten sagt er, freut euch in dem Herrn. Das ist übrigens ein Befehl, ein Gebot. Freut euch in dem Herrn. Wie kann Paulus ein Gebot, ein Gefühl gebieten? Ganz klar, weil die Gefühle ein Ausdruck meines Denkens sind, womit ich mich beschäftige. Und wenn er sagt, denk über das Positive nach, dann werde ich mich auch freuen. Wenn meine Gefühle positiv werden, dann ist es möglich. Ja. Deswegen kann er positive Gefühle befehlen, weil sie dadurch kommen, dass ich mich mit positiven Dingen beschäftige. Fünftens, Gottes Ordnung schränkt mich zu sehr ein. Es gibt viele Christen, die sagen das. Die Gebote brauchen wir nicht mehr, die schränken uns ein. Das ist keine Freiheit. Wenn man mir etwas verbietet, nimmt man mir die Freude weg. Jugendliche, ne? 13 Jahre alt und die Eltern sagen jetzt, eine Woche kein Smartphone mehr. Dann bricht für die eine Welt zusammen. Ohne Smartphone haben sie nur ein halbes Leben, ne? Und sie meinen, sie können nicht mehr ohne Smartphone leben. Die Freude ist nicht mehr da, weil ihnen was weggenommen worden ist. Oder man sagt sich, durch Verbote fühle ich mich bestraft. Durch Verbote fühle ich mich bestraft. Wenn ich Auto fahre auf der Autobahn und das Schild sagt 80, fühlen sich manche bestraft. Sie würden gerne 150 fahren oder 250. Und das 80 behindert sie daran, 250 zu fahren. Sie sind bestraft. Ja, manche fühlen das so. Und manche meinen auch, Gottes Gebote schränken meine Freiheit ein.
Wirklich?
Was wäre, wenn alle Menschen sich an die 10 Gebote halten würden? Was wäre dann? Dann hätten wir das Paradies auf Erden. Brauchten wir keine Schlüssel mehr, keine Schlösser mehr. Was wäre, wenn alle Menschen bewusst die Gebote nicht halten würden? Dann hätten wir Chaos auf Erden. Dann müsste ich für jeden Menschen Angst haben, der auf der Straße begegnet, dass er mich umbringt. Das Angebot sagt, du sollst nicht töten. Deswegen, das ist eine falsche Vorstellung. Oder, weil wir durch Jesus erlöst sind, brauchen wir die Gebote nicht mehr zu halten. Es gibt viele Christen, die glauben das. Ist das wahr? Was sind denn die Gebote eigentlich? Die letzte Zeit habe ich die Gebote ziemlich studiert und auch mal eine Predigt drüber gehalten. Die 10 Gebote zeigen uns, was Erlösung bedeutet. Wisst ihr das? Ganz kurz. Im ersten Gebot sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe. Also Gott sagt, bevor du etwas für mich tun sollst, habe ich etwas schon für dich schon getan. Ich habe dich bereits aus der Sünde befreit. Ich habe dich erlöst. Deswegen, die Gebote sind für einen erlösten Menschen, der befreit ist von der Sünde. Und dann sagt er, keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, dass Gott unser einziger Gott ist. Dass wir nur unsere Liebe nur ihm gilt. Zweites Gebot, dass wir keine Bilder anbeten. Dass wir Gott so annehmen, wie er ist. Dass wir eine enge Beziehung zu ihm haben. Die Gebote sind eine Beziehungsfrage. Die Liebe zu Gott. Dass ich Gott annehme. Drittes Gebot, dass wir Gottes Namen nicht missbrauchen. Dass wir nicht dass wir nicht als Geistlichen Gott für unsere Prinzipien missbrauchen. Sondern dass wir uns Gott unterordnen. Dass Gott unser Leben bestimmt und nicht wir über Gott. Das heißt, es geht hier um die Beziehung zu Gott, dass Gott in meinem Leben den ersten Platz hat. Dass ich, und im vierten Gebot sagt Gott, habe Zeit für mich. Beziehung braucht Zeit. An einem Tag besonders in der Woche, den Sabbat, wir Zeit für ihn haben und er für uns. Ja, und die letzten 6 Gebote, wie wir mit den Menschen Beziehungen pflegen können. Und Gott sagt im Neuen Testament, er möchte sein Gebot in unser Herz reinlegen. Und dann kommt das Gebot von innen heraus, dass wir es gerne tun. Das Problem ist, viele meinen, Freiheit heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Ist das Freiheit? Wenn jemand tun lassen kann, was er will, lass mal einen 15-Jährigen tun lassen, was er will. Die meisten sind nach kürzester Zeit in irgendwelchen Süchten drin. Alkoholsucht, Zigarettensucht, Sexsucht, Spielsucht, Smartphone-Sucht, was auch immer. Das heißt, und wenn jemand in der Sucht drin ist, ist er dann frei? Nein. Das heißt, wir sind Sklaven unserer Triebe. Unsere Triebe, die sündigen Triebe, sind stärker als wir selbst. Wir haben keine Chance gegen sie. Aber wenn Gott in uns wohnt, dann kann er uns die Kraft geben, unsere Triebe zu kontrollieren, und dann sind wir frei. Ich kann, wenn ich will, rauchen. Ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann, wenn ich will, Alkohol trinken. Ich kann es aber auch sein lassen. Jemand, der Alkoholiker ist, kann das nicht. Der ist nicht frei. Aber ich bin frei. Und vor allen Dingen, ich bin auch frei, das Gute zu tun. Paulus sagt, das Gute, was ich will, kann ich nicht. Und tue ich nicht. Aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Also, aber das heißt, der Mensch, der aus eigener Kraft versucht, der ist nicht frei. Weil er das Gute nicht kann, was er will. Aber wenn ich mit Gott lebe, dann gibt Gott mir die Kraft, das Gute auch zu tun, was ich will. Und dann bin ich frei. Ich kann das Gute tun. Das ist Freiheit. Das Gute zu tun. Echte Freiheit. Und die Gebote geben mir Freiheit. Und die sind keine Einschränkung, weil die Gebote in meinem Herzen drin sind. Und wenn sie im Herzen drin sind, dann muss ich mir nicht anstrengen, das zu tun, weil es automatisch aus mir rauskommt. Zum Beispiel, morgens früh, wenn ich aufwache, dann nehme ich mir vor, also ich versuche heute mal keine Menschen umzubringen. Vielleicht gelingt mir das ja. Ist das schwer, keinen umzubringen? Nein, ist nicht schwer. Warum? Weil es ist mein Bedürfnis, anderen Gutes zu tun. Und dann werde ich es erst recht nicht umbringen. Ich werde versuchen, ihnen was Gutes zu sagen, was zu tun. Also von daher ist es für mich keine Einschränkung, niemanden umbringen zu dürfen. Nein, es ist ein Teil meiner Natur geworden. Deswegen sind die Gebote ein Teil dessen, was ich möchte, was mein Wunsch ist, Gottes Wille ist. Die sind etwas Gutes, die Gebote. Die helfen mir, frei zu sein. Manche sagen, ich liebe die Sünde und will sie deshalb auch nicht lassen. Mein Lieben, solange ich die Sünde liebe, habe ich ein Problem. Wenn wir unser Leben Gott übergeben haben, dann hassen wir die Sünde. Ein unbekehrter Mensch liebt die Sünde und sündigt. Ein bekehrter Mensch hasst die Sünde und sündigt trotzdem ab und zu. Natürlich, in dem Moment, wo wir sie tun, lieben wir sie auch. Sünde, wenn Sünde keinen Spaß machen würde, dann würde kein Mensch sündigen. Deswegen, Sünde macht Spaß. Aber im Grunde genommen hassen wir die Sünde. Und deshalb kann Gott uns auch die Kraft geben, die Sünde, die wir hassen, auch zu lassen. Er kann uns Sieg schenken über die Sünde. Und das ist das Gebot. Die 10 Gebote. Manche sagen, Rechtfertigung reicht aus, Heiligung brauche ich nicht. Das heißt, ich übergebe Jesus mein Leben, aber dann lebe ich so, wie ich will. Das funktioniert nicht. Es ist so ähnlich wie hier jemand, wenn jemand jemand heiratet und dann sagt er, naja, aber nach der Hochzeit gehe ich wieder zurück in mein altes Leben. Ich will nicht mit dir zusammenleben. Das funktioniert nicht. Jemanden zu heiraten heißt, dass man sein Leben mit ihm teilt. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, heißt das, dass ich mein Leben mit Jesus teile, dass er in meinem Leben den ersten Platz hat. Dass ich dann ihm ähnlicher werde, dass ich verändert werde in sein Bild. Die Lösung, Freiheit entsteht aus Gehorsam. Und das verstehen die meisten nicht. Freiheit entsteht aus Gehorsam. Wenn wir im Himmel sind, sind wir 100% gehorsam, richtig? Und wir sind 100% frei. Nicht, weil wir nicht anders können. Wir könnten im Himmel auch noch sündigen, natürlich könnten wir das. Aber nicht, weil wir es nicht wollen. Und auch keine Versuchung mehr haben, auch keine Veranlagung mehr haben zur Sünde. Das ist Freiheit. Wenn wir das tun, was wir wollen, werden wir Sklaven der Sünde. Und das führt zur Sucht. Jesus sagt, wir sind entweder Sklaven der Sünde oder Knechte Gottes. Ich bin lieber ein Knecht Gottes als Sklave der Sünde. Denn als Knecht Gottes habe ich Freiheit in Jesus und durch Jesus. Gott macht uns frei. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit von Sünde, Freiheit von Gebundenheit, Freiheit von... Ja, genau. Und von Süchten. Also am deutlichsten merke ich das immer. Ich habe gerade wieder vor einer Woche mit jemandem Absagegebet gemacht von okkulten Belastungen. Es gibt Menschen, die sich mit okkulten Dingen beschäftigt haben. Spiritismus, Aberglauben. Und wenn man das macht, dann hat man okkulte Belastungen. Dass man unfrei wird. Das geht bis hin zur Besessenheit. In der Bibel gab es Menschen, die waren besessen. Und Besessenheit heißt, dass der Dämon entscheidet, was ich sage und was ich tue. Vollkommene Unfreiheit. Ja. Und wenn sich jemand ein Absagegebet macht, dann wird er frei von okkulten Belastungen. Und ich habe es auch schon mit jemandem gemacht vor einiger Zeit, der war schon in der Besessenheit drin und der ist frei geworden. Der konnte wieder frei über sein Leben verfügen. Und wenn die Menschen frei werden, das ist für sie ein neues Lebensgefühl. Da sieht man, wie die vermeintliche Freiheit, ich kann tun lassen, was ich will, wie das zur Gebundenheit führt. Und wie Jesus Menschen frei macht, wirklich frei macht. Und wie sie ein neues Leben anfangen können. Manche Menschen, die mit 50 Jahren oder 60 Jahren oder 70 Jahren ihr Leben Gott übergeben haben, habe ich schon oft sagen hören, dass sie gesagt haben, warum habe ich das nicht früher gemacht? Warum habe ich nicht schon 50 Jahre früher diese Freiheit erlebt, die ich jetzt erlebe? Sie haben gedacht, ich will mein Leben noch genießen und kann mich da später noch bekehren. Aber Leben genießen? Nein, das ist kein Leben genießen. Das Leben mit Jesus macht frei. Das ist die wahre Erfüllung im Leben. Gott gibt uns die Kraft zum Gehorsam, das ist das Gute. Und es kommt von innen heraus. Vielleicht noch eine Geschichte dazu. Das zeigt, dass es von innen herauskommen muss und nicht von außen angesetzt werden kann. Da war eine Familie, die hatte 2 Söhne. Und das waren so 2 Lausbuben. Und wenn die was angestellt haben, dann haben sie Stubenarrest bekommen. Mussten sie 2 Stunden im Zimmer sitzen und dann, okay, aber ihr Vorteil war, vor ihrem Zimmer war ein Baum. Und der war so nah an dem Fenster, dass sie vom Fenster aus auf den Baum klettern konnten, runterklettern konnten und dann raus in die Natur. Und wenn sie dann Arrest hatten, sind sie runtergeklettert in die Natur. Und kurz bevor das zu Ende war, sind sie wieder reingeklettert. Und wenn die Mutter kam, dann saßen sie schön brav in ihrem Zimmer. Das war also ihr Ausweg. Und eines Tages hörten sie, wie der Vater sagte, der Baum vor dem Haus, der hat schon seit Jahren keine Frucht gebracht. Wir werden den wohl abhauen. Das war für sie natürlich eine schlechte Nachricht. Und sie haben überlegt, wie können wir den Baum retten? Naja, der Vater hat gesagt, keine Frucht gebracht. Also was müssen wir machen? Der Baum muss Frucht bringen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihr Taschengeld gezählt, sind zum Kaufmann gegangen und haben Äpfel gekauft. Dann haben sie in der Nacht die Äpfel alle an dem Baum dran gehängt. Naja, und dann hat der Baum halt Früchte gehabt, dass er nicht abgeschlagen wird. Am nächsten Morgen beim Frühstück kommen sie alle zusammen. Sagt der Vater, also, sagt er, ganz komisch, wir haben ein Wunder erlebt, sagte er. In der Nacht ist ein Wunder passiert, sogar 2 Wunder sind passiert, sagte er. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Erstens, sagte er, unser Baum vor dem Haus hat über Nacht Frucht gehabt. Normalerweise braucht es immer ein paar Wochen, Monate, bis die Frucht wächst. Aber ich habe gestern keine gesehen und heute ist auch immer ganz viel Frucht, ganz viele Äpfel da. Über Nacht die Frucht gewachsen. Und zweitens, sagte er, unser Birnenbaum hat Äpfel getragen. Die haben nicht gewusst, die Jungs, dass das ein Birnenbaum war. Und haben Äpfel dran gehängt. Das zeigt, dass es nichts nützt, wenn wir versuchen, die Frucht von außen in unserem Leben dran zu hängen. Das muss von innen kommen. Dass wir mit Jesus verbunden sind. Und deshalb aus dem Herzen heraus gerne das tun, was Jesus sagt. Aus Liebe. Die Motivation ist entscheidend. Der letzte Punkt, Heilsgewissheit. Darf ich Heilsgewissheit haben? Es gibt manche, die sagen, zu glauben, ich wäre gerettet, ist geistliche Überheblichkeit. Ist nicht richtig. Oder Heilsgewissheit würde mich gleichgültig gegenüber der Sünde machen. Ist auch nicht richtig. Oder auf der anderen Seite sagen einige, einmal gerettet, immer gerettet. Wer einmal gerettet ist, kann nicht mehr verloren gehen. Nein, es gibt auch Menschen in der Bibel, die sind wieder verloren gegangen, die gerettet waren. Zum Beispiel Salomo. Salomo war so ein gläubiger Mensch, demütig, und ist abgefallen. Natürlich ist das möglich. Ja. Das Problem, wenn ich keine Heilsgewissheit habe, dann ist mein Verhältnis zu Gott belastet. Warum? Ich werde immer denken, ich muss jetzt das und das tun, damit Gott mich annehmen kann. Ich muss jetzt gehorsam sein, ich darf jetzt nicht sündigen, damit ich bei Gott ein Sternchen mehr habe, damit ich bei Gott gut angesehen bin, damit Gott mich annehmen kann. Und das ist eigentlich eine Leistungsreligion. Das heißt, dass ich versuche, durch meine Leistung Gott zu beeindrucken, dass er mich doch annehmen muss. Aber meine Werke, meine Lieben, meine Werke können bei Gott das nicht beeinflussen, ob Gott mich annimmt oder nicht annimmt. Das heißt, wenn ich keine Heilsgewissheit habe, dann neige ich zu einer Leistungsreligion. Zweitens, mein Verhältnis zum Nächsten. Wenn ich keine Heilsgewissheit habe, wie kann ich andere Menschen zu Jesus führen? Stell dir vor, ich sage ein Zeugnis zu anderen Menschen und sage, ich komme doch zu Jesus, aber ich weiß gar nicht, wie es bei ihm ist. Ich weiß gar nicht, ob ich selber bei ihm bin. Wie kann das überzeugen? Wenn ich aber sagen kann, hör mal zu, komm zu Jesus und es ist schön bei ihm und es macht Freude, mit ihm zu leben, es erfüllt unser Leben, dann kann ich doch aus Erfahrung sprechen, das kann auch andere Menschen anstecken und begeistern. Wenn ich keine Heilsgewissheit habe, mein Verhältnis zu mir selbst. Ohne Heilsgewissheit habe ich keinen inneren Frieden, keine innere Freude, keine Geborgenheit in Gott. Weil ich nicht weiß, ob ich Gottes Kind bin. Und wer ich überhaupt bin. Und ohne Heilsgewissheit habe ich ein Problem mit der Begegnung mit dem Tod. Denn wenn ich jetzt sterben würde und ich habe keine Heilsgewissheit, werde ich jetzt gerettet oder werde ich nicht gerettet? Wenn ich wieder aufwache, bin ich dann bei Jesus oder bin ich bei den Verlorenen? Wenn ich aber Heilsgewissheit habe, dann hat der Tod seinen Schrecken verloren. Dann weiß ich, ich bin Gottes Kind und ich kann einschlafen und im nächsten Moment werde ich Jesu Wiederkunft erleben. Das ist doch wunderbar. Die Lösung? Mose, Paulus und Petrus hatten Heilsgewissheit. Mose hat zu Gott gesagt, streich doch mich aus dem Buch, das du geschrieben hast, aus dem Lebensbuch. Er wusste, ich stehe drin. Paulus hat gesagt, für mich liegt die Krone der Gerechtigkeit schon bereit, die Gott vorbereitet hat. Und Petrus hat gesagt, wir werden Teilhaber sein an der göttlichen Herrlichkeit. Sie hatten Heilsgewissheit. Die Bedingung der Erlösung ist der Glaube und nicht die Werke. Der goldene Text der Bibel, Johannes 3, Vers 16, dort steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was steht hier? Alle, die keine Sünde mehr tun, werden das ewige Leben bekommen. Steht das hier? Nein. Hier steht alle, die an ihn glauben. Was heißt denn an ihn glauben? An ihn glauben heißt Jesus vertrauen, ihm unser Leben zu übergeben, dass er in unserem Leben den ersten Platz hat, dass wir in jeder Situation, die wir haben, ihm vertrauen. Dass wir, weil wir ihm vertrauen, auch den Weg gehen, den er uns zeigt. Und der Gehorsam ist das Zeigen, dass wir ihm vertrauen. Als Gott zum Abraham sagt, geh aus Ur und Chaldea und geh dorthin, was ich dir zeigen werde. In dem Moment, wo Abraham losging, hat er gezeigt, ich vertraue Gott. Durch das Gehen hat er Vertrauen gezeigt. Vertrauen ist, dass ich das zeige, dass ich Gott glaube, was er sagt. Das annehme. Und wenn wir ihm an ihn glauben, dann haben wir ewiges Leben. Hier steht auch nicht, wenn wir an ihn glauben, dann kriegen wir das ewige Leben vielleicht, wenn er wiederkommt. Nein. Hier steht, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir ewiges Leben. Wann beginnt das ewige Leben? Wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, dann beginnt das ewige Leben für ihn in dem Moment. Weil Jesus sagt, ewiges Leben bedeutet, Johannes 17, Vers 3, dass wir Gott und Jesus Christus erkennen. Und Gott erkennen heißt, dass wir mit ihm leben, eine Lebensgemeinschaft mit ihm haben, mit ihm verbunden sind. Und deshalb, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergeben hat, ist er gerettet. Hat er ewiges Leben in dem Moment. Jetzt im Glauben, und wenn Jesus kommt, dann wird es nur im Schauen an einer höheren Ebene weitergeführt werden, das ewige Leben. Und hier in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 11 bis 13. Dort schreibt Johannes, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Er sagt, das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Nämlich, wer hat es? Wer an den Sohn glaubt. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben, weil Jesus das Leben ist. Deswegen, wir dürfen wissen, dass wir jetzt gerettet sind. Wir brauchen aber trotzdem eine Heilssorge. Das heißt, dass wir auch aufpassen, dass wir nicht vom Glauben wieder abfallen. Wir dürfen wissen, ich bin jetzt gerettet, aber ich muss aufpassen, dass ich in der Zukunft auch bei Jesus bleibe. Noch eine andere Frage. Was passiert, wenn ich sündige? Zwischen meiner Sünde und dem Bekennen, dass Gott mir vergibt, bin ich dazwischen gerettet oder nicht gerettet? Also stell dir vor, um 10 Uhr lüge ich und um 10.30 Uhr bitte ich Gott um Vergebung. Bin ich in der Zwischenzeit gerettet oder bin ich nicht gerettet? Gott sieht ins Herz. Ja, und zwar ist es so, die Rechtfertigung, dass wir zu Jesus gehören, die bleibt. Wenn wir sündigen, bleiben wir Gottes Kinder. Gott sagt nicht, jetzt bist du nicht mehr mein Kind, weil du gesündigt hast. Nein, das ist genau wie meine Tochter. Als unsere Tochter klein war und sie hat was Böses getan, musste sie die Strafe tragen dafür, aber sie blieb meine Tochter. Ich habe nicht gesagt, du bist nicht meine Tochter, weil du was Böses gemacht hast. Sie blieb meine Tochter. Natürlich. So sind wir auch Gottes Kinder. Und in Römer 5, Vers 1 steht, Römer 8, Vers 1. Da steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, wenn wir in Jesus sind, werden wir nicht verurteilt. Das heißt, die Rechtfertigung deckt alle meine Sünden zu. Und Gott weiß ja, dass ich die Sünde hasse, auch wenn ich sie getan habe. Und ich bin trotzdem Gottes Kind. Und Gott vergibt mir meine Sünde gerne wieder, wenn ich um Vergebung gebeten habe. Von daher bleibt also die Rechtfertigung. Sonst könnte ich keine Heilsgewissheit haben. Sondern ich weiß, ich bin Gottes Kind und deshalb gehöre ich ihm. Ja. Das heißt, die Bedingung der Lösung ist der Glaube und nicht die Werke. Und wenn ich sündige, bleibe ich Gottes Kind. Hier habe ich Römer 5, Vers 1 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind für gerecht erklärt worden. Nicht, weil wir vollkommen sind, sondern weil wir an Jesus glauben. Und weil er für uns gestorben ist. Ja. Das bedeutet, wir dürfen unser Leben Jesus übergeben. Wir dürfen wissen, dass er uns liebt, dass er uns alles für uns getan hat, dass wir gerettet sein dürfen. Und in ihm dürfen wir unseren Selbstwert haben. In ihm dürfen wir wissen, dass wir Freude haben dürfen, Heilsgewissheit und die Erlösung. Jesus liebt sie. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er möchte uns helfen, die Wahrheit zu erkennen und in unserem Leben auch Lügen zu erkennen, die wir vielleicht manchmal hier und dort, manchmal auch unbewusst vielleicht, ausleben. Denn wenn wir diese Lügen ablegen, werden wir frei, weil die Wahrheit uns frei macht. Und Jesus lädt uns ein, dass wir ihm unser Leben ganz übergeben, jeden Tag neu. Dass wir mit ihm leben, dass wir ihn in unserem Herzen haben und dass wir in ihm frei werden, die wahre Freiheit bekommen. Deswegen sag ja zu Jesus. Amen.